NDR Info. Themen des Tages.
Die vorerst gescheiterte Weichspülung des EU-Lieferkettengesetzes, die Vogelgrippe in Norddeutschland, das Aus für die geplante Aufnahme von traumatisierten Kindern aus dem Nahen Osten in Hannover und der Sacharow-Menschenrechtspreis für inhaftierte Journalisten. Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Willkommen. Mit den Lieferkettengesetzen in Deutschland und der EU ist es so. Sie sollen für Transparenz sorgen beim Verbraucher, beim Endkunden, weil die Unternehmen für ihre Produkte und ihre Herstellung einstehen müssen und sich nicht hinter der Produktion bei entlegenen und schlecht kontrollierbaren Zulieferern verstecken können. In Deutschland war es ein CSU-Entwicklungsminister, Gerd Müller, der für ein solches Gesetz kämpfte, als das Wünschen noch geholfen hat. Der Wunsch nach Kinderrechten, Menschenrechten, der Einhaltung von Umweltstandards weltweit. Inzwischen arbeitet Müller für die Vereinten Nationen und das Gesetz ist auf Initiative von CDU und CSU abgeschwächt worden. Die Berichtspflichten entfallen. Auch unter Verweis darauf, dass ja auch eine europäische Regelung kommt. Dieser Richtlinie sollten aber gerade heute ein paar Zähne gezogen werden. Andreas Meyer-Feist schildert, wie und warum das dann im Parlament in Straßburg doch nicht passierte.
Es kündigte sich an, schleichend. Schon vor der Abstimmung im Europaparlament. Der Ton wurde rauer, die Botschaften wurden schärfer. Wenn sich politisch nichts bewege,
then we risk overwhelming our businesses with burdens.
Dann laufen wir Gefahr, unsere Unternehmen zu überfordern, erklärte die dänische Europaministerin Marie Bjerre im EU-Parlament. Der Plan war, das Vorhaben noch in der dänischen Ratspräsidentschaft zu Ende zu bringen, und zwar bis zum Jahresende. Es fehlten noch die finalen Beratungen nach dem erhofften Parlamentsbeschluss. Die dänische Ministerin muss geahnt haben, dass es dazu vielleicht gar nicht kommen kann. EU-Kommissar Maros Šefčovič sprach von drohenden neuen Hürden beim Bürokratieabbau für die Wirtschaft.
In cutting red tape for our economic operators.
Eine knappe Mehrheit im EU-Parlament stimmte dafür, die Nachbesserungen zugunsten der Wirtschaft zu stoppen und keine abschließenden Verhandlungen mit den EU-Staaten aufzunehmen, mit dem Ziel, das alles bis zum Jahresende zu schaffen. Nun muss alles nochmal aufgerollt werden, im November bei der nächsten Sitzung des Europaparlaments. Und das bedeutet, es könnte dann ein neues Mandat für entscheidende Verhandlungen mit den EU-Staaten geben, die entweder noch strengere oder auch weniger strenge Regeln beinhalten. Diese neue Abstimmung wollten viele Fraktionen verhindern. Die Christdemokraten rund um die EVP hatten sich mit Sozialdemokraten und Liberalen eigentlich schon vorher auf einen Kompromiss geeinigt. Die knappe Mehrheit wäre dadurch gesichert. Kurz vor der Abstimmung hatte die EVP noch einmal für ein Ja geworben. Das alles für
Competitiveness, Growth and good-paying jobs for Europeans.
Danach große Enttäuschung.
We must demonstrate our respect for the democratic process.
Und lautstarke Kritik von rechts außen.
Statt unsere Unternehmen zu entlasten, haben sich die europäischen Christdemokraten wie so oft für die Brandmauer entschieden, statt für unsere Industrie.
In der geheimen Abstimmung könnte es Abweichler gegeben haben. Die Grünen sprechen von einem Super-GAU. Das alles sei wohl ein Denkzettel der Sozialdemokraten für die Drohungen der EVP, mit rechts außen abzustimmen. Das europäische Lieferkettengesetz wurde eigentlich schon 2024 beschlossen. Teile davon sollten vereinfacht werden. Nun ist vieles wieder offen. Der EVP-Verhandlungsführer Jürgen Warborn soll zuletzt noch einmal um eine Einigung bemüht gewesen sein, aber auch gedroht haben. Man könne auch mit einer rechten Mehrheit im EU-Parlament arbeiten und noch stärkere Änderungen durchsetzen. Er sei auf die Ergebnisse fokussiert, erklärte der Politiker vor der Abstimmung. Es sei gut, dass es eine Mehrheit mit Sozialdemokraten und Liberalen gebe. Europa sei in einer schwierigen Lage. Doch nun werden diese Gewissheiten auf eine harte Probe gestellt.
Europakorrespondent Andreas Meyer-Feist. Es gibt wenige erhebendere Naturschauspiele als die Formationen von Kranichen am Himmel über Norddeutschland. Und wenn ganze Schwärme sich auf Feldern niederlassen, um sich, nicht immer zur Freude der fleißig säenden Bauern, noch einmal zu stärken, ehe es gen Süden geht. Jetzt aber machen die Kraniche Angst. Einige von ihnen hat die Vogelgrippe erwischt. Auch eine Wildente auf Pöhl. Und weil Wildvögel und unser Zuchtgeflügel nur mit strenger Stallpflicht zu trennen sind, gab es in Vorpommern in zwei Legehennenhaltungen H5N1-Infektionen. Zehntausende Tiere mussten vergast werden. 9 Ausbrüche sind inzwischen nachgewiesen. Die Geflügelpest hält Züchter, Veterinäre und Politiker in Atem, wie Stefan Thoms zusammenfasst.
Die Tiere müssen in die Ställe und die Halter müssen Verdachtsfälle in ihren Beständen den Veterinärämtern melden. In Poseritz auf Rügen und in Rotemühl bei Torgelow sind ja insgesamt etwa 150.000 Legehennen getötet worden, nachdem in den Beständen der Influenza-A-Virus H5N1 nachgewiesen wurde. Im Umkreis um die Ortschaften sind im Radius von 3 Kilometern Schutz und auf 10 Kilometer Überwachungszonen eingerichtet worden. Die entsprechenden Hinweisschilder werden jetzt aufgestellt. An alle anderen, vor allem privaten Geflügelhalter im Land, appellieren die Behörden, Hygienevorschriften einzuhalten, eine mögliche Aufstallung der Tiere vorzubereiten und im Zweifel die Tiere wie Gänse lieber eher schlachten zu lassen.
Stefan Thoms aus unserem Studio in Neubrandenburg. Die Vogelgrippe, die sich gerade in mehreren Bundesländern ausbreitet, trifft in diesem Jahr also auch viele Kraniche. In Brandenburg befürchtet das Landesamt für Umwelt, dass bereits mehr als 1.000 der Zugvögel verendet sind, vor allem im Ruppiner Seenland rund um die Linumer Teiche. Dort rasten jedes Jahr Zehntausende der Vögel vor ihrem Weiterflug in Süden. Aus Linum berichtet Susanne Kowolik.
Immer wieder ziehen Scharen von Kranichen über den bewölkten Himmel. Sie formieren sich in langen Reihen oder in Pfeilformen und starten ihre Reise nach Frankreich und Spanien. Aktuell werden hier am Ortsrand von Linum nur etwa 7.000 Kraniche gezählt. Normalerweise sind es 20.000 bis 30.000 Tiere. Der Abzug ist momentan sehr stark und hat in diesem Jahr schon früher eingesetzt. Das Naturschauspiel lockt in jedem Jahr viele Touristen an. Am vergangenen Wochenende war die Gegend von Hobbyvogelkundlern bevölkert. Jetzt sind alle Kranichführungen abgesagt. Das betroffene Gebiet sollte nicht betreten werden. Seit 3 Tagen gehen Freiwillige in weißen Schutzanzügen, Atemmasken, Warthosen und Gummistiefeln durch die Sumpflandschaft und sammeln die Kadaver der verendeten Tiere ein. Mit einer Drohne können sie sehen, wo die meisten liegen. Norbert Schneeweiß koordiniert die Freiwilligen und ist Artenschützer beim Landesamt für Umwelt in Brandenburg.
Es ist furchtbar. Sie sehen die Kraniche um sich herum sterben. Sie treffen alle 50 bis 100 Meter auf so einen Kadaver im Schlafplatz. Kraniche sind sozial, leben noch im Familienverband, haben ihre Jungen dabei. Die Familie sieht quasi die Familienmitglieder sterben. Die unmittelbaren Partner stehen daneben und sterben selber, versuchen aber noch in diesem Todeskampf ihre Artgenossen zu verteidigen. Es ist ein Drama.
Die toten Kraniche kommen in einen silbernen Container bei einem Milchviehbauern. Täglich werden sie vom Veterinäramt abtransportiert und entsorgt. Auch die Schutzausrüstung wird den Ehrenamtlichen gestellt. Aber es braucht mehr, sagt Norbert Schneeweiß.
Wir brauchen viel mehr Unterstützung. Wir machen das hier mit Ehrenamtlichen. Wir brauchen eigentlich professionelle Hilfe. Also ich denke da ans THW, Freiwillige Feuerwehr oder ähnliche Einrichtungen. Wir haben hier eine hochkontaminierte Fläche, wo die Kraniche schlafen, wo die Kadaver herumliegen. Jeden Tag neue Kraniche ankommen und auch weiterfliegen. Also da sind jetzt vor allen Dingen auch die Behörden gefragt. Das kann letztlich nicht der Naturfreund in seiner Freizeit machen.
Er sagt, das H5N1-Virus sei für den Menschen an sich nicht gefährlich. Aber es handle sich um hochpathogene, sehr infektiöse Viren, die auch bei anderen Tierarten, sogar schon bei Säugetieren, nachgewiesen wurden. In Nordamerika etwa seien schon Rinderbestände in den vergangenen Jahren betroffen gewesen. Beim für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Löffler-Institut heißt es, das Risiko für eine Ansteckung mit der Geflügelpest sei hoch, sowohl bei Wildvögeln als auch bei Geflügelbetrieben in Brandenburg und auch in anderen Bundesländern. Tote Wildvögel sollten nicht berührt werden und Geflügelbetriebe müssen strenge Schutzmaßnahmen einhalten, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Trotzdem werden in den nächsten Tagen hier tausende Kraniche ihre Rastplätze im Linuma-Bruch verlassen, das Virus mit sich tragen und weiter ausbreiten.
Das Vogelgrippevirus H5N1 grassiert seit Jahren weltweit. Millionen von Wildtieren, Wildvögeln, aber auch zahlreiche Aasfresser, wie zum Beispiel Füchse, sind daran bereits verendet. Seit Mitte September melden verschiedene Bundesländer jetzt also wieder vermehrt Ausbrüche mit dem Virus, und zwar sowohl bei Geflügelhaltern als auch bei Wildvögeln. Das Friedrich-Löffler-Institut, Bundesinstitut für Tiergesundheit, hat seine Warnungen jetzt erhöht. Und darüber habe ich am Nachmittag mit meiner Kollegin Daniela Remus aus der Wissenschaftsredaktion gesprochen. Daniela, wie kommt das? Warum jetzt diese Ausbrüche?
Also der Sommer, der war ziemlich ruhig. Jetzt ist das so ein saisonaler Anstieg, sagt das Friedrich-Löffler-Institut. Und der ist vermutlich auf die Zugvögel zurückzuführen. Also Wildenten, Wildgänse, die bringen das Virus mit. Dadurch steigt eben die Dichte an Wildvögeln in bestimmten Regionen, an Rastplätzen, an den Seen, an der Küste. Und damit kann sich das Virus dann leichter verbreiten. Und es infiziert eben sehr viele, sehr unterschiedliche Vogelarten. Und das ist, sagt das FLI, also Friedrich-Löffler-Institut, das ist jetzt so die Haupterklärung. Und vermutlich ist das eben halt auch der Grund, warum jetzt hier in Deutschland so viele Kraniche betroffen sind. Über 100.000 davon sind zurzeit in Deutschland an den Rastplätzen unterwegs und kommen eben in Kontakt mit anderen Wildvögeln. Und deshalb infizieren sie sich dann dort vermutlich mit dem für sie meist tödlichen Virus.
Dann lass uns jetzt mal auf das Virus selbst blicken. Was ist das für eine Variante, die da jetzt unterwegs ist? Ist sie neu?
Nein, die ist nicht neu. Die ist schon lange bekannt für die Wissenschaft. Es ist sogar die, die am besten untersucht worden ist bisher. Wissenschaftlich sagt man auch nicht Variante, sondern Clade. Und diese, die trägt den sperrigen Namen Clade 2344b. Die ist seit 2016 unterwegs. Die breitet sich global aus. Also es gibt Funde davon in der Antarktis, Südamerika, Nordamerika, Afrika, Asien und eben auch bei uns in Europa. Und das einzig Positive daran bis jetzt ist, dass die für den Menschen wenig zoonotisch ist. Das heißt also, humane Infektionen damit haben in den letzten Jahren nicht zugenommen. Und die Fälle, die bekannt sind, die Fälle, zum Beispiel aus den USA, da haben sich ja Menschen an den Milchkühen oder an dem Milchgeschirr, jedenfalls im Zusammenhang mit den Milchkühen, infiziert. Und das waren in der Regel alles sehr moderate Verläufe.
Also für den Menschen nicht so gefährlich, aber für Wildtiere und für Geflügelhalter.
Genau, vor allem für Wildvögel und eben auch für Aasfresser. Und bei einer weiteren Ausbreitung, die zu erwarten ist, werden eben möglicherweise auch Tierarten betroffen sein, die in den vergangenen Jahren noch verschont geblieben sind. Also wie wir es jetzt schon aktuell beobachten müssen, zum Beispiel die Kraniche. Das Friedrich-Löffler-Institut hat die Warnung aber jetzt vor allem rausgegeben und eben auch diese Warnstufe erhöht, weil die Situation für Geflügelhalter eben wirklich sehr riskant ist. Und deshalb jetzt der Appell, wirklich alle Biosicherheitsmaßnahmen, das ist ja gesetzlich auch vorgeschrieben, oder die sind gesetzlich vorgeschrieben, die wirklich sorgfältigst zu überprüfen und zu maximieren und sofort, falls es einzelne Funde von erkrankten oder toten Hühnern geben sollte, sofort Untersuchungen einzuleiten, damit sequenziert werden kann und eben eine weitere Ausbreitung hoffentlich noch gestoppt werden kann.
Und es sind ja, wir haben es gehört, unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern bereits einige Betriebe in Norddeutschland betroffen.
Ja, genau. Bereits zahlreiche Betriebe betroffen. Geht jetzt wirklich im Stundentakt. Die Meldungen kommen rein. Mehrere Legehennen- und Putenbetriebe mussten bereits Zehntausende von Tieren jetzt schon keulen. Aber wichtig, eine gute Nachricht vielleicht wenigstens zum Schluss. Es besteht ein sehr geringes Risiko für die Allgemeinbevölkerung. Nur wichtig ist es eben zu beachten, Kontakt mit toten Wildtieren sollte man auf jeden Fall vermeiden.
NDR-Wissenschaftsredakteurin Daniela Remus über die aktuellen Ausbrüche von Geflügelpest. Eigentlich eine herzerwärmende Idee. Kinder aus Gaza und Israel nach 3 Jahren kriegstraumatisiert nach Deutschland kommen zu lassen, um hier Abstand zu gewinnen und Verletzungen und Krankheiten behandeln zu lassen. Hannover ging voran, andere Städte wollten folgen. Aber der Herr über die Einreise ist der Bundesinnenminister und aus Berlin kommt ein knappes Danke, Nein. Wie Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale jetzt schildert.
In Hannover, Kiel und Bremen, in Düsseldorf, Bonn, Leipzig und Frankfurt ist die Enttäuschung bei den Verantwortlichen groß. Die Städte hatten angeboten, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen und aus Israel aufzunehmen. Und sie hatten die Bundesregierung gebeten, bei der Organisation zu helfen und die nötigen Einreisepapiere auszustellen. Doch die Bundesregierung hält nichts davon, verletzte Kinder aus dem Nahen Osten nach Deutschland zu bringen. In einem Brief bekamen die Städte jetzt die offizielle Absage. Die Begründung: Trotz des Abkommens zwischen Israel und der Hamas sei die Lage in Gaza sehr unübersichtlich und nicht berechenbar. Die Rede ist von aufwendigen Verfahren, um die Identität der Betroffenen zu klären. Mitreisende Angehörige müssten sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Das Bundesinnenministerium lehnt die Einreise von Menschen aus Gaza deshalb ab. Eine Sprecherin verweist stattdessen auf Hilfe in der Region.
Es ist durchaus sinnvoll, vor Ort in Gaza zu helfen und den Wiederaufbau zu unterstützen. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, der wir uns als Bundesregierung in Deutschland auch anschließen.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes unterstützt Deutschland in der Krisenregion Feldkrankenhäuser des Internationalen Roten Kreuzes und der Malteser. Hilfsorganisationen berichten aber weiter von einer katastrophalen Lage in Gaza und dass Versorgung und Hilfe überhaupt nicht reichen.
Am Nachmittag habe ich darüber mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay gesprochen. Der Grünen-Politiker hatte den Anstoß für die Initiative gegeben. Hätten Sie gedacht, dass Ihnen Steine in den Weg gelegt werden, oder schien das ein humanitärer Selbstläufer zu sein?
Also, uns war schon nach den ersten Reaktionen klar, dass es kein Selbstläufer wird, aber wir haben dafür geworben. Wir haben nochmal deutlich gemacht, welche humanitäre Bedeutung eine solche Initiative eben auch hat. Und ich glaube, die Bilder aus Gaza, aus Israel sind klar, sprechen auch für sich. Und gerade jetzt in dieser Friedensphase, muss man ja sagen, die ja noch relativ brüchig ist, hätte Deutschland natürlich mit einer solchen Initiative ein starkes humanitäres Zeichen setzen können.
Wie früh haben Sie sich denn mit Berlin ins Benehmen gesetzt, die ja vor allem Bedenken bei der Einreise von Eltern haben? Oder haben Sie erst die Signale gesetzt und dann den Rechtsrahmen abgesteckt?
Also wir haben gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde in Hannover diese Initiative auf den Weg gebracht und eben sofort uns auch an die Bundesregierung gewandt. Und zwar von Anfang an klar, ohne das Auswärtige Amt, ohne das Innenministerium wird es nicht gehen. Aber uns war auch klar, dass das kein neues Verfahren ist. Also wir haben ja durchaus in der Vergangenheit, ob es mit den jesidischen Geflüchteten vor dem IS beispielsweise aus Syrien war oder aktuell mit ukrainischen Geflüchteten, die zur Behandlung dann nach Deutschland und eben auch nach Hannover gekommen sind oder aktuell sogar bei uns sind auch weiterhin. Das ist ein Verfahren, das nicht neu ist, daran hätte man andocken können. Und insofern war das ein Vorschlag, der aus meiner Sicht auch praktikabel gewesen wäre.
Wie tragfähig war das Angebot? 20 klingt nach keiner wuchtigen Zahl. Hätten sich da noch mehr Städte beteiligt?
Also die 20 Plätze anfänglich waren vor allem sogenannte In-Obhutnahme-Plätze, also Plätze, wo sie nicht nur einen Schlafplatz, sondern gerade für Kinder, unbegleitete Kinder, auch das pädagogische Begleitprogramm, so nenne ich es mal, mit auf die Beine stellen konnten. Mhm. Aber dieser Initiative haben sich Gott sei Dank ja sehr viele Städte, weitere Initiativen, viele Gastfamilien, die sich angeboten haben, nicht nur in Hannover, angeschlossen. Und das Angebot wäre also wirklich tragfähig gewesen, ist es auch weiterhin. Wir haben in der Zwischenzeit die Vorbereitung auch so getroffen, dass wir in Hannover sofort hätten reagieren können, wenn die Bundesregierung bereit gewesen wäre, dieses Angebot mit anzunehmen.
Berlin sagt, wir haben es eben gehört, wir helfen lieber vor Ort. Sind Ihnen dann da als Kommune wieder Wege verschlossen und die Hilfsorganisationen vor Ort sind am Zug? Und ist das so verkehrt? Denn die haben Erfahrung, die haben Ortskenntnis, haben Personal und auch Nähe zu lokalen medizinischen Einrichtungen?
Also vollkommen klar ist, dass natürlich vor Ort vor allem die Hilfe erfolgen muss. Also die Masse an Menschen, die Hilfe brauchen, wird man nur vor Ort erreichen können und die muss man auch vor Ort erreichen. Gleichzeitig zeigt sich aber natürlich, und das zeigen ja auch die Bilder, dass vor Ort die Infrastruktur für schwierige medizinische Fälle eben einfach nicht mehr gegeben ist. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes zerstört. Und deshalb unser Angebot zu sagen, für schwierigere Fälle, gerade auch für Kinder, die besondere Behandlungsoptionen brauchen, haben wir in Hannover, haben wir in Deutschland die Infrastruktur, ein geübtes Verfahren und können eben auch international kooperieren. Andere Länder machen dies vor, nicht zuletzt eben auch Großbritannien und viele weitere skandinavische Städte haben diese Initiativen bereits.
Ja, und seit 10 Jahre nach der vielgelobten Willkommenskultur in Deutschland, sind da noch Spurenelemente da oder gilt zumindest in Berlin jetzt, wir sind geschafft?
Also die Bereitschaft in der Bevölkerung ist da. Wir haben kurz nachdem wir diese Initiative öffentlich gemacht haben, eine wahnsinnige Solidarität bekommen. Viele Angebote von Familien, die gesagt haben, wir sind auch als Gastfamilien gerne bereit, Kinder aufzunehmen, zu helfen, wo wir können. Also die Hilfsbereitschaft ist da. Jetzt braucht es eben den rechtlichen Rahmen und natürlich auch den Willen der Bundesregierung, um international diesen Kontakt auch zu knüpfen.
Sagt Belit Onay, Oberbürgermeister in Hannover.
NDR Info. Die Meinung.
Hannover darf also keine Kinder aus Nahost aufnehmen, um sie medizinisch zu behandeln. Dazu hat Felix Tenbaum diese Meinung.
20 Kinder. In Worten 20. 20 von etwa 600.000 Kindern unter 10 Jahren, die im Gazastreifen leben müssen. Es geht um 20 sehr kranke Kinder, die dringend medizinische Hilfe benötigen, die sie im Gazastreifen selbst kaum bekommen können und die, beispielsweise in Ägypten, auch nur bedingt gewährleistet werden kann. Hannover wollte diese Kinder aus Gaza und aus Israel aufnehmen, weil sie, zum Beispiel in der medizinischen Hochschule, gut behandelt hätten werden können. Viel Konjunktiv, denn die Bundesregierung hat der Initiative eine Absage erteilt, die nur schwer nachvollziehbar ist. Vor Ort zu helfen sei die bessere Option, heißt es aus Berlin. Ich frage mich, wie genau diese Hilfe aussehen soll. Selbst in Zeiten fragiler Waffenstillstände und langsam aufkeimender Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende des Krieges in Nahost bleibt die Lage in und um Gaza schwierig. Schon Strom, Ausrüstung und Medikamente fehlen, von Behandlungen, die in Zelten stattfinden müssen, ganz zu schweigen. Deutschland hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, diesen 20 Kindern einfach zu helfen. Und dass das möglich ist, das zeigen Länder wie Großbritannien, Italien, Frankreich oder Spanien. Denn überall dort werden Kinder behandelt, solange sie behandelt werden müssen. Weil es diese Länder leisten können und weil es menschlich geboten ist. Wenn Deutschland eine gewichtige Rolle im Nahen Osten spielen will, auch und vor allem bei Verhandlungen um einen Frieden, wäre es das Mindeste, den Schwächsten zu helfen. Dass es kompliziert ist, das zu organisieren, dass viele Fragen, etwa nach Auswahl der Kinder, ihrer Begleitung durch Eltern oder Angehörige und der Frage nach dem Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr in ihre Heimat vorher geklärt werden müssen, keine Frage. Geht es hier um Symbolpolitik? Vielleicht. Aber dass die Bundesregierung es nicht schafft, sich zur Aufnahme von 20 Kindern durchzuringen, aus welchen Gründen auch immer, das sorgt bei den Menschen hierzulande für Frust, vor allem bei denen, die Verbindungen nach Gaza haben. Und ganz ehrlich, ich kann sie verstehen.
Die Meinung von Felix Tenbaum in den NDR-Info-Themen des Tages. Der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments geht in diesem Jahr an zwei Journalisten, die für ihre unerschrockene Berichterstattung im Gefängnis sitzen. Die Georgierin Zia Amaglobeli, ihre Arbeit ist wichtig für die Opposition gegen eine Regierung, die die Nähe zum Kreml sucht und findet. Nach Recherchen zu Korruption und Amtsmissbrauch wurde sie im August zu 2 Jahren Haft verurteilt. Der zweite Preisträger, Andrzej Poczobut, wurde zu 8 Jahren Straflager in Belarus verurteilt. Er berichtete von dort als Korrespondent der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza über Massenproteste und Massenverhaftungen. Ihn porträtiert unser Warschau-Korrespondent Jürgen Buch.
Andrzej Poczobut sitzt seit 1672 Tagen in belarussischer Haft. Die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza, für die er jahrelang gearbeitet hat, zählt jeden Tag der Haft mit. Der 52-jährige Journalist und politische Aktivist hat sich jahrelang für die polnische Minderheit in Belarus eingesetzt. Über 200.000 Menschen in Belarus verstehen sich als Polen. Andrzej Poczobut ist in Polen eines der bekanntesten Gesichter des Widerstands in Belarus. Der polnische Europaabgeordnete Michał Szczerba würdigte Andrzej Poczobut.
Andrzej Poczobut, niezłomny i bezkompromisowy.
Andrzej Poczobut ist ein unerschütterlicher und kompromissloser Kämpfer, Pole und Bürger von Belarus, ein Journalist und politischer Gefangener, der für die historische Wahrheit kämpft und für sein Recht, Pole zu sein. Der Sacharow-Preis hat eine große Kraft, auf das Andrzej Poczobut eine Inspiration für ganz Europa sei. Wir können einen außergewöhnlichen Menschen ehren und seinen Kampf für ein freies Belarus und die Freiheit des Wortes. Andrzej Poczobut hat sich seit vielen Jahren in der belarussischen Zivilgesellschaft engagiert, auch im Umfeld der Massenproteste nach den offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahlen 2020. Damals forderte er einen politischen Wandel. Ich denke, dass Lukaschenko zu irgendeinem Kompromiss gezwungen ist, dass er zurücktreten muss. Das ist die größte Krise in Lukaschenkos Regierungszeit. Er ist nicht dazu in der Lage, Wahlen zu gewinnen. Wir nähern uns dem Ende seiner Karriere. Stattdessen schlugen die Sicherheitskräfte die friedlichen Proteste nieder. Poczobut wurde mehrmals inhaftiert. 2021 kam er in Untersuchungshaft, die bis zu seiner Verurteilung im Jahr 2023 andauerte. Die Strafe: 8 Jahre Haft unter verschärften Bedingungen. Seine Arbeit für die polnische Minderheit in Belarus habe die Sicherheit des Staates gefährdet, so die Justiz. Ihm wurde terroristische Tätigkeit vorgeworfen. Für seinen Freund und Journalistenkollegen Bartosz Wieliński von der Gazeta Wyborcza ist die Auszeichnung eine große Hoffnung.
Myślę, że Łukaszenka będzie musiał zmienić swoje podejście wobec tego więźnia.
Ich denke, Lukaschenko muss seine Haltung gegenüber diesem Gefangenen und den anderen Gefangenen ändern. Er kann sich nicht mehr rausreden und sagen, es gäbe wichtigere Themen zwischen Belarus und dem Westen. Nein, Andrzej Poczobut ist jetzt die Nummer eins auf der Agenda der diplomatischen Gespräche hinter verschlossenen Türen. Ich hoffe, diese Aufmerksamkeit hilft auch den Menschen in Belarus. Denn wir haben das Land ein bisschen vergessen angesichts der Verbrechen Russlands in der Ukraine. Aber Belarus ist ein einziges großes Konzentrationslager. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski sagte, der Fall Poczobut beschäftige die polnische Regierung jeden Tag. Und Regierungschef Donald Tusk erklärte, Poczobut stehe ganz oben auf der Liste derjenigen, deren Freilassung Polen fordere. Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung soll am 16. Dezember stattfinden.
Jürgen Buch aus Warschau am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch. NDR Info.